Als 2006 meine Maggie bei mir eingezogen ist, war das für mich eine extreme Lebensumstellung. Maggie kam zu mir ganz spontan, ganz ungeplant. Ich wusste 5 Minuten, bevor sie bei mir war, nicht, dass sie zu mir kommt. Und Maggie hatte lange, lange Zeit nur in einer Wohnung verbracht. Sie war nicht draußen gewesen, sie war nicht Gassi gewesen. Sie ist mit der Umwelt überhaupt nicht zurechtgekommen. Und sie hat es überhaupt nicht ertragen, an der Leine zu sein. Nur leider hatte sie auch überhaupt keine Idee davon, was ein Rückruf ist. Und ich war im Training echt noch nicht fortgeschritten. Ich glaube, ich könnte ein Bullshit-Bingo nur mit den Tipps spielen, die man mir für Maggie und den Rückruf gegeben hat. Und die ätzendsten Tipps, die habe ich dir in einem Podcast zusammengefasst. Natürlich mit der Devise, was du stattdessen tun kannst. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast von und mit mir, Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund. Kleiner Throwback ins Jahr 2006. Und wie sehr würde ich mir wünschen, dass die Tipps, die ich dir heute mitgebe, die man mir damals gegeben hat, längst Schnee von gestern wären. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie kursieren leider immer noch. Und hier ist von nichts weniger die Rede als von den schlechtesten Tipps zum Rückruftraining, die ich je bekommen habe und die leider, leider auch die Menschen, die zu uns ins Training kommen, nach wie vor von anderen bekommen. Und ich möchte mit dir natürlich hier nicht auf anderen rumhacken oder einfach nur das Negative sehen, sondern ich möchte dich vielmehr mitnehmen und dir erklären, warum sind diese Tipps so schädlich? Was machen die eigentlich mit deinem Hund und auch dir? Und wieso bringen die euch immer weiter weg von eurem Ziel? Vorausgesetzt ist, dass du das gleiche Ziel hast wie ich damals, nämlich, dass du einen Hund hast, der, wenn du ihn rufst, im fliegenden Galopp freudestrahlend zu dir kommt. Das sollte das Ziel sein bei einem guten Rückruf für mich. Und wenn das auch dein Ziel ist und du diese Fehler, die man mir damals geraten hat, nicht machen möchtest, dann bleib hier auf jeden Fall dran. 2006 ist meine Maggie bei mir eingezogen. Maggie war nie wirklich mein Hund, in dem Sinne, dass sie juristisch nie mein Hund war. Und ich bin zu Maggie gekommen, sehr, sehr spontan und ungeplant. Zu dem Zeitpunkt war weder ein Pflegehund geplant, ich hatte auch gerade keinen Pflegehund, geschweige denn ein eigener, die hätte ich zu der Zeit gar nicht, sondern wenn, dann hatte ich Pflegehunde. Aber aufgrund von Wohn- und Arbeitssituation habe ich eine Pflegestellenpause gemacht. Und Maggie ist so zu mir gekommen, wie kein Hund zu einem Menschen kommen sollte, nämlich absolut ungeplant. Und ich wusste 5 Minuten, bevor Maggie mein Hund wurde, noch nicht, dass sie überhaupt als Pflegestelle oder sonst wie bei mir einzieht. Die Geschichte wäre ein bisschen länger, wie das tatsächlich dazu kam. Und auch sehr traurig. Und deswegen ruhen wir uns da, also schauen wir da gar nicht so genau hin. Maggie ist morgens spontan, ich bin auf der Straße angesprochen worden, ob ich denn nicht für diesen Hund zuständig sei und der Besitzer würde sich nicht drum kümmern. Und Maggie war verwahrlost, sie war allein in einer Wohnung, aus der sie über mehrere Tage schon nicht mehr rausgekommen war. Sie ist zu dem Zeitpunkt gar nicht Gassi gegangen und ich habe Maggie dann einfach mitgenommen und quasi geklaut. Und deswegen war sie auch nie wirklich mein Hund, weil sie juristisch eben nicht mir gehörte. Und ich hätte sie auch nicht weitervermitteln dürfen. Und gleichzeitig konnte ich aber dafür sorgen, dass sie nie zu ihrem Besitzer zurück musste. Sie war da 6 Jahre alt und sie ist bei mir geblieben. Über 7 Jahre, bis sie dann irgendwann nicht mehr bei uns war und verstorben ist. Und Maggie hatte sehr viele Baustellen mit Menschen, sehr viele Konflikte mit Menschen. Maggie hatte Angst vor vielen Menschen. Maggie ist rückwärts durch Türen gegangen, wenn Menschen im Raum waren, die sie nicht gut kannte oder die sie nicht einschätzen konnte. Dann ist sie nur rückwärts aus den Räumen rausgegangen durch die Türen. Und wenn Maggie aufgeregt war, dann konnte sie die Nähe zu Menschen nicht ertragen. Das hat dazu geführt, dass die ersten Monate unsere Spaziergänge wirklich, wirklich schwierig waren. Denn Maggie war eigentlich immer aufgeregt. Sie kannte es ja überhaupt nicht, viel draußen zu sein oder normal Gassi zu gehen. Sie hing dadurch immer am Ende der Leine, um so weit wie möglich von mir wegzukommen. Hing röchelnd wirklich in der Leine, egal ob Geschirr oder Halsband. Sie hing so richtig drin, sie zog. Das tat mir weh vom Hingucken und es muss ihr auch weh getan haben. Meinen Schultern tat es übrigens auch weh. Und ich war da wirklich verzweifelt. Und Maggie war wie ausgewechselt, wenn sie im Freilauf war. Dann war sie super, super happy und konnte die Welt erkunden, konnte andere Dinge machen, als nur zu ziehen. Das Problem war, wenn sie dabei aufgeregt war, konnte sie nicht mehr in meine Nähe und auch nicht in die Nähe von anderen Menschen. Und damit hat sie uns natürlich regelmäßig in Situationen gebracht oder bringen können, die für uns alle nicht schön und teilweise auch gefährlich waren. Also war ganz klar, Maggie kann nicht einfach in den Freilauf. Maggie kann aber auch nicht an der Leine Spaß haben. Maggie konnte an der Leine auch kein Futter als Belohnung nehmen. Sie konnte sich nicht aufs Spiel mit mir einlassen. Und eigentlich war es ein ewiges Gezerre aneinander. Und dann habe ich gedacht, alles klar, ich bin zwar schon eine gar nicht so unerfahrene Pflegestelle und ich habe viel Ahnung davon, wie man mit Pferden trainiert. Und ich weiß genau, was ich will, nämlich eine gute Beziehung zu meinem Hund. Ich möchte, dass der Hund mit mir, ich sag mal, salopp kooperiert, dass der Hund und ich ein Miteinander haben. Ich möchte auf keinen Fall diesen Hund einfach nur beherrschen, sondern ich möchte sein Vertrauen gewinnen, möchte seine Zuneigung gewinnen. Ich möchte, dass er gerne mit mir zusammen unterwegs ist und dass er aus Freude zu mir kommt, wenn ich ihn rufe. Aber ich möchte auch ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit, an Sicherheit, an Kontrolle für mich, dass ich einfach weiß, ich kann diesem Hund vertrauen, weil ich im Zweifelsfall lenkend eingreifen kann. 2006 war ich noch lange keine Hundetrainerin und ich hatte Spaß daran, mit meinen Tieren was zu machen, aber ich war jetzt nicht irgendwie super, super trainingsaffin oder so. Und deswegen habe ich das getan, was ich für richtig hielt, nämlich ich habe mir einen Profi gesucht, der mich unterstützt. Im Pferdetraining war ich schon für viele der Profi, aber im Hundebereich eben noch gar nicht. Und ich wollte nicht nur einen erfahrenen Hundehalter, sondern so einen richtigen Profi. Und bin dann zu dem Tierschutzverein, für den ich bis dahin oder zu dem Zeitpunkt noch arbeitete. Und die hatten auch einen Hundetrainer, der für sie sehr aktiv war und sehr im Verein engagiert war. Und dann habe ich gedacht, krass, ja, wenn er sich um Tierschutz kümmert, dann müssen da ja so in etwa die Werte stimmen. Da gehe ich jetzt mal hin. Der muss ja gut sein, wenn er für diesen Verein arbeitet. Und ich war dann da und habe mit dem gesprochen. Und ich habe ein Einzeltraining gebucht. Ich hatte keine Lust auf Kurse, der war auch nicht so ganz in meiner Nähe, sondern ich habe direkt für mehrere Einzeltrainings an zwei Tagen gebucht und bin da hingefahren, weil ich halt gedacht habe, dann kann ich das von dem lernen und dann wende ich das im Alltag an. Und ja, dann kam ich da an und das erste Einzeltraining war Gott sei Dank nur bla bla und wir haben nicht trainiert, denn danach war für mich klar, wir kommen überhaupt nicht miteinander aus, denn die Tricks, die er mir nannte, um meinen Rückruf zu pimpen, die waren für mich grauenhaft, unvorstellbar. Die waren absolut nicht das, was ich haben wollte. Der erste wichtige Tipp von ihm war, wenn die Maggie nicht hört, dann sollte sie an der 10-Meter-Schleppleine am Halsband, alleine das ist schon No-Go, sollte ich sie erkunden und schnüffeln lassen, dann sollte ich sie rufen, wenn sie abgelenkt ist und wenn sie nicht innerhalb von 2 bis 3 Sekunden reagiert, kräftig an der Leine ziehen und sie quasi wieder zu mir ranzwingen. Seine Argumentation dahinter war, dass der Hund eben so lernt, dass er auf den Rückruf kommen soll und dass das bedingungslos ist, dass es nur quasi diesen Weg gibt. Und da sind so viele Sachen drin gewesen. Also erstens zu warten, bis der Hund abtaucht in der Umwelt, sodass man schon sicher ist, dass das nicht kann, also ihn ins offene Messer laufen lassen. Dann den Rückruf geben und wenn der Hund nicht sofort reagiert, an der Leine zu ziehen und den Hund zu einem zu zwingen. Da steckt auch was ganz Wichtiges drin, was wir auf keinen Fall machen. Da steckt nämlich mit drin, der Hund verknüpft dein Signal mit dem Zwang. Und dieser Zwang äußert sich ja durch was Unangenehmes. Das kann Schmerz sein, das kann einfach nur der Druck vom Ziehen sein. Das kann das hilflose Gefühl der Bewegungseinschränkung und des Ausgeliefertseins sein. Und das Problem daran ist, wenn du das tust, wenn du dein Rückrufsignal mit dem Zwang verbindest, dann lernt der Hund, dass es sinnvoll ist, auf dein Rückrufsignal seine Schutzmechanismen zu aktivieren. Und das kann dann je nach Hund Flucht, Abwehr, alles Mögliche sein, aber definitiv nichts, was dein Hund freudestrahlend zu dir bringt. Und es kann dir sogar passieren, wenn du dann die Leine später nicht dran hast, dass das eben auch komplett in die andere Richtung geht, dass der Hund flüchtet, wenn er das Signal hört oder sich versteckt oder erstarrt. Und wenn die Leine dran ist, kann das je nach Hund, bei deiner Jeli wäre das zum Beispiel, bei meiner Jeli der Herdenschutzhündin wäre das so gewesen, da hätte das zu einer Attacke mir gegenüber geführt. Denn mit diesen Dingen ist sie überhaupt nicht zurechtgekommen. Also Tipp Nummer 1 war eben Signal geben, Hund zu mir zwingen und genau das Gegenteil solltest du tun. Wenn dein Hund nicht in deinem Zeitfenster, also wenn du den Rückruf noch übst und ihn nicht anwendest, solltest du Gelegenheiten suchen, wo dein Hund Erfolg lernen kann. Das heißt, du solltest am Anfang den Rückruf dann geben, wenn du denkst, dass dein Hund das richtige Verhalten ausführen kann, was er vorher erstmal gelernt haben muss. Und dann solltest du kleine Leistungen sehr gut belohnen. Das ist das Erste. Das Zweite, also du lässt deinen Hund nicht ins offene Messer rennen, sondern du überlegst dir vorher, können wir hier am Erfolg üben? Ich spreche vom Üben, nicht vom Anwenden. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Wenn ich anwenden will, dann rufe ich, auch wenn ich nicht sicher bin, dass ich einen Erfolg habe. Das Zweite ist, ich verknüpfe mein Rückrufsignal immer mit angenehmen Sachen. Ich verknüpfe es niemals mit unangenehmen Dingen, sondern der Rückruf soll im Hundegehirn so ein, boah, geil, jetzt passiert was ganz Tolles mit bei meinem Menschen und es lohnt sich, jetzt schnell zu meinem Menschen zu rennen, zu aktivieren. Denn nur dieses Gefühl bringt dir wirklich eine zuverlässige Rückrufkomponente, die nicht auf Angst basiert. Und es gibt viele Menschen, die bekommen ihren Rückruf über angstbasiertes Training sehr gut hin, aber der Hund rennt dann nicht freudestrahlend auf sie zu, sondern er rennt mit geduckter Haltung auf sie zu, er rennt auf sie zu, um die Strafe zu vermeiden. Und zugleich kann es ihm passieren, dass wenn er mal wirklich Angst hat, dass er dann in die andere Richtung flüchtet. Also wenn die Angst stark genug ist, dass er eben kopflos flüchtet, dann haben sie keine Garantie, dass er dabei zu ihnen rennt. So. Der nächste Tipp, den ich kriegte, war, wenn mein Hund nicht auf den Rückruf reagiert und ich keine Leine dran habe, dann sollte ich ihn abwerfen. In dem Fall habe ich sogar Tipps gekriegt, dass ich das nicht mit den Schellen mache, weil die sich nicht gut werfen lassen, sondern dass man Gummischlauchstücke abschneiden kann und dass man da auch nicht den normalen Gartenschlauch nimmt, weil der sich nicht gut genug werfen lässt, sondern, ach, also du merkst, ne, ich habe eine Einkaufsberatung gekriegt für Schläuche und sollte dann sogar mit dem Trainer Schlauchwerfen üben. Damit ich dann auch gezielt treffe. Ich sollte den Hund nicht am Kopf treffen, sondern eher seitlich. Und Ziel des Ganzen war es eben, dass der Hund auch hier lernt, wenn er nicht auf das Signal kommt, sondern was anderes tut, dass dieses andere durch eine Strafe unterbrochen wird. Hier haben wir jetzt wieder ein paar Probleme, die sich daraus ergeben. Mir ist schlecht geworden. Das ist überhaupt nicht das, wie ich mit meinen Tieren arbeiten möchte. Aber auch von der Lerntheorie her, also von den Grundlagen, die hinter dem Training liegen sollten, von den Trainingsmechanismen, passieren hier ein paar Fehler. Und zwar strafen wir immer ein Verhalten. Also wir waren das mit Hundstrafen gar nicht gezielt, aber grundsätzlich, es wird immer ein Verhalten, also eine Bewegungsabfolge gestraft. Das ist Grundregel. Man kann nicht in die Zukunft strafen, sondern man kann nur das strafen, was der Hund jetzt gerade oder unmittelbar davor getan hat. ich kann nur strafen, und das gilt für uns alle, das ist wirklich, das ist wie Schwerkraft, das ist ein Grundgesetz, das können wir nicht einfach aushebeln. Man kann nur Bewegungen, also Verhalten strafen. Ich kann nicht die Gründe strafen, warum der Hund das tut, das sind eh immer nur Unterstellungen und Vermutungen. Noch kann ich die Absicht eines Hundes strafen, denn auch das ist nur eine Unterstellung, eine Vermutung. Ich kann immer nur Bewegungen strafen. Wenn mein Hund jetzt auf meinen Rückruf nicht die richtige Bewegung zeigt, nämlich das sich abwenden von dem, wo er gerade hinguckt und zu mir rennen, sondern zum Beispiel am Wegesrand schnüffelt, strafe ich nicht das nicht zu mir rennen, sondern ich strafe das Schnüffeln. Das Schnüffeln ist aber ja manchmal erlaubt, manchmal nicht. Das heißt, was derjenige versucht ist, zu sagen, nach diesem Rückrufsignal ist das Schnüffeln verboten. Und natürlich, wenn ich das verbiete, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund zu mir kommt. Es kann aber genauso gut sein, dass der Hund danach nicht zu mir kommt, sondern was ganz anderes zeigt, was nicht das Schnüffeln und nicht das zu mir kommen ist. Das heißt, wenn du jetzt mal sagst, ein Hund kann als Beispiel 50.000 verschiedene Bewegungen machen, oder machen wir es leichter, machen wir, er kann 100 verschiedene Bewegungen zeigen. Und ich sage jetzt, ich will das nicht. Dann müsste ich das, wenn ich Pech habe, noch 98 Mal sagen, damit nur die eine Sache, die ich wirklich haben will, am Ende übrig bleibt. Das ist für mich einfach ineffizient. Und es würde nur funktionieren, wenn wir zu 100% wissen, dass der Hund genau weiß, was er hätte aufs Rückrufsignal tun sollen. Also er muss richtig gut trainiert sein. Er muss es mitbekommen haben. Und wir müssen uns sehr sicher sein, dass das Schnüffeln nicht in dem Moment ein Stressübersprung, Konfliktverhalten ist, was er gar nicht bewusst steuern kann oder nicht so bewusst steuern kann. Dann könnte man darüber diskutieren, ob jetzt hier die Strafe etwas wirkt. Wenn du aber genau hinguckst, wenn Leute strafen an dieser Stelle, dann passiert meistens Folgendes. Rückruf, Hund reagiert nicht, dann wird bestraft, indem der Hund abgeschmissen wird. Und dann wird nochmal gerufen, kommst du jetzt hier hin? Das heißt, was wir eigentlich an der Stelle machen, ist den Hund für etwas bestrafen, was er manchmal darf, manchmal nicht. Dann funktioniert die Strafe sowieso schon mal nicht so gut. Und das Zweite ist, wir wiederholen danach das Signal. Das heißt, die Strafe dazwischen funktioniert insofern, dass wir danach die Aufmerksamkeit des Hundes haben und der dann das Signal auch mitbekommt. Das kann ich aber auch anders. Und da wäre wirklich mein Vorgehen oder das Vorgehen von uns bei Anders mit Hund und von vielen anderen tollen Trainerkolleginnen auch ist, wir sorgen erstmal dafür, dass wir mit dem Hund ein vernünftiges Aufmerksamkeitswechselsignal trainieren, das sogenannte Umorientierungssignal, holen uns die Aufmerksamkeit des Hundes und dann kommt das Signal für komm zu uns. Und so kannst du deinen Rückruf in zwei Teile zerlegen und hast einen Effekt, den gleichen Effekt der Aufmerksamkeit sozusagen, aber mit einer ganz anderen emotionalen Grundlage und auch wieder ohne, dass du das Wortsignal des Rückrufs mit was Unangenehmem verknüpfen musst. Und es ist viel, viel effizienter. Es schadet deinem Hund nicht so, es ist nicht tierschutzrelevant und so weiter und so fort. Also auch hier, für dich einfach, es ist an der Stelle nicht nur ein schrecklicher Tipp, der deinen Hund in Angst und Schrecken verursacht, denn sonst funktioniert Strafe nicht. Sie muss Angst machen, sie muss wehtun, sie muss den Hund erschrecken, sonst wird sie auf Dauer nicht funktionieren. Damit ist sie gewalt- und tierschutzrelevant und so kannst du das Ganze umgehen. Das ist natürlich eine Wertefrage, was man möchte. Den Hund, der kuscht, oder den Hund, der aus Freude mitmacht. Tipp Nummer 3, den ich dann gekriegt habe, ist einer, der lässt mich auch immer wieder zusammenzucken. Nämlich, wenn der Hund nicht auf den Rückruf hört, dann versteckt sich der Mensch. Ziel des Ganzen ist es, dass der Hund dich permanent im Auge behält, dass der immer weiß, wo du bist, dass der dafür sorgt, dass er sich eigenständig an dir orientiert. Klingt erstmal super sexy. Der Hund, der sich eigenständig an uns orientiert, klingt ja auch so ein bisschen nach keiner Arbeit und nach dem Hund, der uns quasi jeden Wunsch von den Lippen abliest. Und das Ganze eben, du rufst, der Hund reagiert nicht und dann versteckst du dich. Ziel ist es, Angst beim Hund auszulösen, dass du nicht mehr da bist. Und ja, es gibt viele Menschen, die finden das erstmal lustig oder sagen, ja, ist doch gar nichts passiert, ich habe mich doch hinterm Baum versteckt. Erinnerst du dich an das Gefühl, was du vielleicht mal als Kind hattest? Ich erinnere mich da sehr gut dran. Ich bin über den Weihnachtsmarkt gegangen und dann habe ich nach einer Hand gegriffen von einer erwachsenen Person. Das macht man als Kind auch nicht ganz ohne Grund, sondern weil man in dem Moment nach Sicherheit und Verbundenheit sucht. Und dann habe ich hochgeguckt und dann war es der falsche Mensch. Es war nicht meine Mama. Es war jemand Fremdes. Und ich habe mich um mich selbst gedreht und meine Mama war weg. Und es hat mir Panik verursacht. Es hat mir richtig, richtig Angst verursacht. Und ich habe sofort angefangen zu weinen. Meine Mama stand direkt hinter mir. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Und ja, man kann darüber jetzt lachen, weil ist ja gar nichts passiert. Es ist aber was passiert. Es ist nämlich in dem Moment im Kopf deines Hundes, die Situation ist vergleichbar, es passiert und auch bei den Kindern passiert was. Es passiert was, nämlich in dem Moment fühlen sie sich hilflos, verloren, isoliert, ausgestoßen. Das macht Angst und das macht bei uns Säugetieren sogar so viel Angst, dass man sagen kann, es macht Angst, nicht zu überleben. Es bringt quasi das eigene Sicherheitsempfinden vollkommen aus den Fugen. Und wenn das zu häufig passiert, wenn das regelmäßig passiert, wenn das mit Absicht provoziert wird, dann gehen wir in einer Beziehung einen sehr unsicheren, unzuverlässigen Weg, der dazu führt, dass das andere Individuum, also wenn ich mich jetzt verstecke, damit meine Hunde besser auf mich achten, dann führt das dazu, dass ich zum unzuverlässigen Partner werde. Und in der Sekunde, wo ich eine unzuverlässige Partnerin werde und man mich die ganze Zeit im Auge behalten muss, um die eigene Sicherheit herzustellen, kann man die Sicherheit in der Umwelt nicht mehr herstellen. Man kann nicht mehr dem Neugier- und Erkundungsverhalten nachgehen. Und man gerät in eine extrem ungesunde Co-Abhängigkeit, die eine ganze Litanei an Problemen mitbringt. Also es macht Trennungs- und Verlustängste größer. Es macht das wiederum stresst und kann allgemein die Ängstlichkeit größer machen. Es verbraucht extrem viel Impulskontrolle, weil man sich mit den Umweltbedingungen nicht mehr auseinandersetzen kann, sondern immer dafür sorgen muss, die eigene Sicherheit herzustellen. Dadurch wird man impulsiver in den anderen Handlungen. Man reagiert also schneller, emotionaler, heftiger, einfach dünnhäutiger als sonst. Und auch hier, es ist nicht das, was dein Hund auf dich zufliegen lässt. Was du tun kannst stattdessen, wenn du deinen Hund quasi zu dir ranholen willst über etwas Körpersprachliches, was nicht hemmt oder bedroht und er hört nicht auf den Rückruf, ist, dass du dich nicht versteckst, sondern dass du während des Rufens und während du ihm vielleicht nochmals rufst, so hey, ich gehe jetzt oder sowas, dich schon von ihm wegdrehst und dabei schon ein paar Schritte gehst. Dadurch hört er, dass du weggehst und dass du dich entfernst, dass die Distanz zu dir vergrößert wird. Und dadurch wird er auch in der Regel rumgezogen. Denn in jedem sozialen Tier, in jedem sozialen Lebewesen gibt es quasi wie so eine Art innere Balance zwischen Verbundenheit und Nähe zu Bindungs- und Bezugspartnern, zur Gruppe und dem Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit und Autarkie. Und wenn du nutzen willst, dass dieses Sicherheitsgefühl, was durch die Gruppe entsteht, ein größeres Bedürfnis wird, dann kannst du dich beim Rufen eben schon vom Hund entfernen, so dass er das mitbekommt und so dass er dich sehen kann, dass du dich nicht versteckst, nicht plötzlich weg bist, sondern so dass er dich sehen kann, dass er mitbekommt, dass du jetzt gehst. Und dass er dadurch merkt, oh, 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 meine Gruppe geht weiter weg, ich kann jetzt mitgehen. Aber du lässt ihn nicht strategielos zurück und nach dir suchen. Das ist wirklich nicht lustig, sondern das macht was mit den Hunden. Die verstehen das nicht, die kriegen richtig Angst und du schürst damit schlimme, schlimme Ängste und gehst ein großes Risiko ein. Leider waren das jetzt nur 3 Tipps von gefühlten 300 schlechten, die es da draußen zum Rückruftraining gibt. Und ich könnte so ewig und 3 Tage weitermachen, zum Beispiel mit dem Blödsinn, dass man nicht 2-mal hintereinander rufen darf oder dass die Entfernung des Hundes im Freilauf zu seinen Bezugspersonen etwas über die Bindung aussagt und solchen Blödsinn. Aber das würde hier und heute den Rahmen sprengen. Wenn du lernen möchtest, worauf es in einem guten Rückruftraining wirklich ankommt und wie du deinen Rückruf trainieren kannst, dann habe ich zwei Dinge für dich heute in der Tasche. Das eine ist, dass ich dir mitgebracht habe, einen Vortrag, nämlich meinen Vortrag hier, Rückruf unter der Lupe, findet am 30. April statt, live um 19 Uhr. Danach hast du 6 Monate Zugriff auf die Aufzeichnung. Kannst also 6 Monate das beliebig oft dir nochmal angucken. Verlinke ich dir hier drunter. Und wenn du sagst, nee, also so ein Vortrag alleine, das ist ein netter Einstieg, reicht mir aber nicht. Ich will auch noch die Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Tools, die da drin vorkommen. Ich möchte gerne noch begleitende Materialien zu und. Dann komm in den Anders mit Hund Zirkel, verlinke ich dir auch hier unten drunter. Da gibt es den Vortrag auch, kannst du auch live dran teilnehmen, kannst für die Dauer deiner Mitgliedschaft jederzeit dir die Audiodatei anhören oder auch runterladen im Zirkel. Du kannst dir die Videodatei angucken, du kriegst die Folien. Und es gibt sogar circa 3 Wochen später noch mal einen Frage-Antwort-Call mit uns, wo du deine gezielten Fragen stellen kannst zum Vortrag und zu deinem aktuellen Trainingsstand. Dann kommst du in den Zirkel. Also 19 Uhr am 30.04. live beim Vortrag. Wenn du sagst, Vortrag alleine reicht mir, live plus Aufzeichnung für 6 Monate, dann buchst du dir den Vortrag. Und wenn du sagst, nee, ich will das Rundum-Paket, ich will noch mehr, ich will die Trainingsanleitung etc., dann komm in den Anders mit Hund Zirkel. Freuen wir uns sehr auf dich und freuen uns, wenn dein Hund und du es anders macht, als ich damals geraten bekommen habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald im Zirkel sehen oder im Vortrag ich dich erlebe oder du mich erlebst und mir deine Fragen im Chat stellst und sage auf bald.